gemacht. Warum? Kann man nachhinein auch nicht mehr recht sagen. War es vielleicht einem peinlich und dachte mir, ja, was denkt die? Solche Situationen kennen wir wahrscheinlich alle. Deswegen eine Geschichte, die zu Herzen geht. Aber ich glaube, es geht auch noch tiefer und kann auch noch tiefer gehen, diese Geschichte. Weil vielleicht erinnert sie den einen oder anderen an das, dass er sagt, eigentlich, wenn ich so mein Leben angucke, meine letzten Monate, letzten Jahre im Glauben, ist eigentlich mein Zustand zurzeit, dass ich Jesus verleugne, dass ich Jesus im Alltag verleugne. Dass ich eigentlich weiß, was Jesus gesagt hat. Dass ich eigentlich weiß, was gut und richtig ist. Aber man lebt es nicht mehr. Der Glaube ist schon lang, vom Glauben schon lange die Leidenschaft verloren gegangen. Und man lebt nur noch so halt vor sich hin, namentlich als Christ. Auch das, daran kann eine, diese Geschichte von dem Petrus erinnern. An das, dass er verleugnet, dass man immer wieder verleugnet. Da ist ein Jugendkreisler, er erzählt seinem Jugendkreisleiter, dass ihm die Passions- und die Passionszeit jetzt, die kommt, und Ostern für ihn die schlimmste Jahreszeit eigentlich ist, oder die schlimmste Zeit ist, weil er damit nichts mehr anfangen kann. Und erzählt ihm und sagt, früher, Mensch, da ging es mir noch kalt den Rücken runter, als ich überlegt habe und gelesen habe, dass Jesus gestorben ist für mich, für meine Schuld, dass Jesus auferstanden ist. Da habe ich noch was gespürt von dieser Auferstehungskraft, von dieser Power, die da drin steckt. Aber inzwischen, Karfreitag, Ostern, bewegt mich nicht mehr. Und er fragt seinen Jugendkreisleiter und sagt, was soll ich machen? Was mache ich jetzt? Irgendwie, weil das ein anderer, vielleicht geht es dir so ähnlich, ein anderer, der ein Christ auch, der sich ganz viele Sorgen macht über seinen Alltag, über die Zukunft, überlegt, Mensch, was, wie soll das alles werden, und sieht nur noch schwarz und weiß eigentlich, ich habe so viel gute Verheißungen von Gott, eigentlich so viel Gutes, aber in meinem Alltag verleugne ich das, indem ich immer Angst habe, und Leute reden schon gar nicht mehr gern mit ihm, weil er ständig am Rumjammern ist. Und er merkt, es kann eigentlich so nicht weitergehen, was soll ich jetzt machen? Ich verleugne Jesus eigentlich im Alltag, ich verleugne die guten Zusagen Gottes. Es kann auch so aussehen, dass jemand eigentlich weiß, was Gott möchte, er tut es aber nicht mehr, sondern so im Laufe der Monate, im Laufe der Jahre hat sich so eingeschlichen, dass er immer wieder lügt. Immer wieder die Unwahrheit sagt, und jetzt hat er schon so viele Geschichten erzählt, jetzt muss er immer wieder lügen und nimmt, ja, stiehlt vielleicht oder was auch immer. Ein Christ, der solche Dinge dann macht und weiß, eigentlich ist das nicht richtig, das ist verkehrt, das darf ich nicht, ja klar. Aber das ist auch nicht, das ist vor Gott auch nicht richtig, und er fragt sich, was soll ich jetzt machen? Die guten Gebote Gottes, die sind so weit weg, bestimmen sein Leben gar nicht mehr. So kann es einem als Christ auch gehen. Man hat vielleicht gedacht, als man sich bekehrt hat, als man neu zum Glauben gekommen ist, mit Jesus leben, nie würde ich hier irgendwie Jesus verleugnen. Ich mache alles, werde immer so leben, wie Gott es will, weil das ist das Beste, was es gibt. Und dann gibt es das, dass man in solche Situationen kommt. Vielleicht auch nicht ganz so schlimm, aber vielleicht in dem einen oder anderen Bereich seines Lebens. Und dann ist man vielleicht äußerlich Jesus nahe. Petrus war äußerlich Jesus auch nahe. Er war da in dem Vorhof, wo Jesus verhört wurde, hat sich gewärmt. Er war da Jesus eigentlich nah, aber innerlich war er eigentlich auch nah. Aber durch das, was er gesagt hat und wie er sich verhalten hat, war er ganz weit weg von Jesus. Hat sich von Jesus entfernt gehabt. Man kann regelmäßig in den Gottesdienst gehen, man kann regelmäßig seine Aufgabe machen, die man in der Gemeinde hat oder wo man einfach eingebunden ist, und trotzdem von Jesus ganz weit weg sein, entfernt sein, und sein Verhalten kann ganz anders sprechen wie das, was eigentlich Sache ist, was eigentlich richtig ist. Und falls du in der Situation bist gerade oder einen Bereich kennst, sagst du, ja, das ist bei mir auch so in meinem Leben. Und dann fragst du dich vielleicht auch, wie soll das weitergehen? Ich möchte uns mitnehmen mal diesen Weg, den der Petrus geht, möchte mal so sagen, der Petrus geht einen Weg in die Tiefe. Ich bin überzeugt, das war mit die tiefste, der Nullpunkt, der tiefste Punkt in seinem Leben, als er da Jesus verleugnet hat. Und ich möchte uns mal mitnehmen, diesen Weg runter in diese Tiefe und diesen Weg wieder raus aus dieser Tiefe, weil wir da viel lernen können von Petrus. Weil uns da ganz viel Gutes, weil wir uns da ganz viel Gutes oder da ganz viel Gutes sehen werden, was uns da auch gut tut. Da war zunächst der Weg runter in diesen Tiefpunkt. Es gibt immer einen Weg dorthin. Das geht nicht von heute auf nachher, dass sich der Glaube und wie wir in unserem Alltag leben, von jetzt auf nachher verändert. Normalerweise ist das immer ein Weg. Das ist bei Petrus auch ein recht kurzer Weg gewesen, zeitlich gesehen, aber trotzdem ein Weg gewesen. Da könnte man natürlich jetzt über manches nachdenken und sagen, Mensch, mal überlegen, was hätte der Petrus denn anders machen sollen? Was hätte ihn denn bewahrt vor dieser Pleite, vor dieser Schande dort? Und dann müsste man sicherlich sagen, okay, es war seine Selbstüberschätzung. Ja, das war der Petrus. So kennen wir ihn von der Bibel. Ganz viele Stellen, Petrus immer vorne dran, immer die große Klappe und auch eben ein paar Stunden vorher, dass er sagt, Jesus, dich werde ich nie verlassen. Wenn die anderen vielleicht, wir sind vielleicht so Schlappschwänze, aber ich, nee, gar keinen Fall. Und das stimmt natürlich. Das ist manchmal der Grund, dass in unserem Leben Dinge, in unserem Glaubensleben, in unserem Leben Dinge schieflaufen, weil wir meinen, jetzt mache ich selber und dann geht's daneben. Man müsste vielleicht auch sagen, ja, der Petrus war natürlich auch schwierig, der war alleine dort. Wenn er schon dahin will, dann hätte er doch noch jemand mitnehmen können. Und zumindest, wenn niemand sich traut mitzugehen, hätte er doch wenigstens irgendeinem Jünger Bescheid sagen können, dass er da hingeht und sagt, du bet für mich. So sagen wir ja auch. Und das ist richtig. Wenn wir in eine schwierige Situation kommen, sagen wir, du Leuten Bescheid sagen, bete doch für mich. Hätten wir sagen können. Wir könnten vielleicht auch sagen, hey Petrus, hättest vorher mal üben können, die Situation. Die hätten doch im Jüngerkreis auch mal so ein Rollenspiel machen können vorher und sagen, okay, komm, du Petrus, du bist der Christ oder der Jünger und Thomas, der war immer am Zweifeln, Thomas, du bist am Zweifeln und jetzt machen wir mal so ein Rollenspiel und jetzt üben wir das mal. Und dann hätte Jesus intervenieren können und sagen können, ah, Petrus, sag besser so. Auch ein Tipp, den wir vielleicht schon manchmal gehört haben, zu sagen, überleg dir vorher, was du sagen willst und probier das mal aus. Auch richtig, auch gut, um gut durch sein Leben zu kommen, durch seinen Glauben zu kommen. Gute Hilfen, gar keine Frage. Und man könnte noch viel über das nachdenken, wie kam es denn dazu, dass der Petrus dort hineingekommen ist. Aber das möchte ich jetzt heute eigentlich jetzt beenden schon, ganz kurz. Weil das, was, ja, wenn man da drin ist, in so einer Situation, wenn das Leben an so einem Punkt ist, der Glauben an so einem Punkt ist, dann interessiert nicht mehr so arg der Weg, wie man dort, oder wie das dazu gekommen ist. Dann interessiert viel mehr der Weg, wie man da wieder rauskommt. Es ist viel spannender und, glaube ich, viel wichtiger und viel, viel besser, darüber nachzudenken und zu gucken, wie kam denn der Petrus wieder raus aus dieser Tiefe? Wie hat sich es denn beim Petrus wieder verändert? Und beim Petrus, da hat dieser Weg angefangen aus diesem dunkelsten Erlebnis mit einem Hahnenschrei. Danke. Mit einem Hahnenschrei. Das war jetzt natürlich nichts Besonderes. Ich meine, dort in Jerusalem, die Juden durften zwar keine Hühner haben, habe ich wo gelesen gehabt, aber die Römer hatten. Und das gab es sicherlich öfters, dass dann Hahn gekräht hat. Und wer auf dem Land lebt, der weiß, dass diese Viecher immer morgens ganz früh schon loslegen. Viel zu früh, wenn es noch dunkel ist. Da schreien die rum und dann ist vorbei mit Schlafen, wenn man sich nicht dran gewöhnt hat. Also es war nichts Besonderes, dass das ein Hahn jetzt da gekräht hat, ganz klar, das war was Normales. Aber es war was den Petrus daran erinnert hat, da war doch was. Da hat doch Jesus was gesagt. Und dieser Hahnenschrei hat den Petrus wieder an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Dass Jesus gesagt hat, du wirst mich dreimal verleugnen heute Abend, bevor der Hahn zweimal kräht. Das erste Mal Greta Hahn, das steht jetzt hier im Text nicht, aber im anderen Evangelium, das hat er aber gar nicht irgendwie gehört, das hat er überhört, das war viel zu weit weg, war zu sehr in Gedanken, keine Ahnung. Aber ein Hahnenschrei hat Petrus wieder an das erinnert, was Jesus gesagt hat. Bleibt natürlich die Frage für uns, was ist heute so ein, was kann für uns so ein Hahnenschrei sein? Was benutzt Gott heute für in unserer Zeit? Vielleicht mal ein Hahn, weiß nicht, um uns wieder an was zu erinnern, was er gesagt hat. Gottesdienste könnten das sicherlich sein. Gottesdienste und Predigten. Dort, wo es um das geht, wo Gott redet, wo Gott da ist und wo es um das geht, was Gott tut, was er für uns tut. Das kann so ein Hahnenschrei sein, dass man in der Predigt drin sitzt oder in einem Gottesdienst und plötzlich bling, gehen einem alle Lichter auf und man merkt, oh, hier redet Gott zu mir. Auch Brüder und Schwestern können das sein, Mitchristen, die einem den Spiegel vorhalten. Weil die mal nachfragen, sagen, hey, wie geht's dir gerade im Glauben? Och, und man dann da Farbe bekennen muss, die nicht locker lassen. Manchmal passiert es auch, dass Menschen leider, dass bei manchen Menschen solche Dinge dann auch rauskommen, an die Öffentlichkeit kommen, wo sie Gottes Gebote missachtet haben. In Amerika gab es einen TED, weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, ehrlich gesagt, Hackard, schreibt man es, ein Pastor. Vor 4, 5, 6 Jahren war das in den frommen Nachrichten zumindest, weiß nicht, wer es gehört hat. Der hat klar immer über Homosexualität und gegen Homosexualität gepredigt. Und dann ist irgendwann einer aufgetaucht, ein John, der gesagt hat, der kommt schon seit 3 Jahren zu mir und bezahlt bei mir für Sex. Der hat da einen absolut falschen Weg gegangen und dann ist es an die Öffentlichkeit gekommen und dann war aber der Weg frei, sich zu verändern. Dann war der Weg frei, dass es gut wird. Manchmal ist es so. Manchmal brauchen wir das so, dass Dinge auch öffentlich werden, dass man bei was erwischt wird oder dass jemand was mitkriegt und dann, dass der Geist Gottes das gebraucht. Oder der Geist Gottes gebraucht einfach ein Bibelwort, ein Bibelvers, ein Plakat irgendwo, das mit einem Bibelvers hängt oder eine Karte, die man kriegt. Ich habe mich schon ertappt dabei, wenn ich irgendwo auf Freizeiten war oder so und in christlichen Häusern liegt ja eigentlich fast immer so ein Bibelvers auf dem Kopfkissen. Und wenn ich Zeiten hatte, wo es mir nicht so gut ging, da war schon eine gewisse Spannung, sagen, oh, vielleicht ist was Besonderes dabei. Manchmal ist es so, das Geist benutzt das, Bibelverse, normale Situationen und vielleicht auch manchmal, ich habe es sogar schon erlebt in Facebook, dass Gott was benutzt hat. Da gibt es so Posts, die nicht in Facebook unterwegs sind und ich bin eigentlich auch nur beim Lesen mit dem Handy, ich schreibe selber da nichts rein oder kaum was rein. Aber das sind manchmal richtig gute Bilder dabei mit richtig coolen Sprüchen und den einen, an den vergesse ich nimmer, da hat einer so geschrieben, every day I get more prayer requests for car parks than for anything else. You people need to start thinking bigger. Also Gott sagt quasi, ich kriege jeden Tag mehr Bitten für einen Parkplatz wie für irgendwas anderes. Ihr Leute solltet lernen, ein bisschen tiefer zu gehen. Ich habe nachgeguckt, ich habe am Handy inzwischen 142 dieser Posts gespeichert, weil die so gut waren, aber das ist der einzige, an den ich mich gerade noch erinnere. Aber der hat schon weg, den benutzt Gott immer wieder, um mich auch in meiner Gebetszeit und beim Beten daran zu erinnern, wofür bete ich? Bete ich für das Wetter schön ist und so für Dinge, die sehr oberflächlich dann ja auch sind, da habe ich auch den Mut und traue ich es Gott auch zu, dass Gott Dinge in der Tiefe tut, dass Gott heilt, dass Gott Versöhnung schenkt, wo es so aussieht, wenn es da keine Versöhnung gibt, oder traue ich es Gott zu, dass Menschen zum Glauben kommen, was auch immer. Natürlich darf ich Gott auch sagen, wenn das alles sagen, was so das Alltägliche ist, aber ich habe so den Eindruck, da ist schon gut was dran. An diesem. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Jetzt darf man es wegmachen. Da hat Gott zu mir gesprochen, das hat Gott benutzt. und benutze es immer wieder, um mein Gebet dazu hinterfragen. Bei Petrus hat es angefangen mit dem Hahnenschrei, mit dem Krähen. Das war so der erste Schritt, ein Schritt, da wieder raus aus diesem raus aus dieser Tiefe und Umgang mit dem, was er erlebt hat. Ich hoffe mal, dass wir das Krähen Gottes in unserem Leben auch hören und nicht überhören. Ein zweites, was den Petrus rausholt und was dem Petrus hilft, ist der Blick von Jesus. Es wird nur hier im Lukas-Evangelium steht es nur, dass Jesus ihn kurz angeschaut hat. Und dieser Blick Jesu, da bin ich überzeugt, der ging durch die Augen mitten ins Herz. Dieser Blick Jesu hat den Petrus sowas von getroffen. Sowas von getroffen und berührt. Es steht ja zwar nicht, wie Jesus geguckt hat, aber ich kann mir es nicht anders vorstellen, wie dass Jesus ganz liebevoll und auch traurig, ja, aber ganz liebevoll den Petrus angeschaut hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus, also ich bin überzeugt davon, der Petrus wusste bei diesem Blick, bei diesem ganz kurzen Sekundenblickkontakt mit Jesus, Jesus hat mir vergeben. Das ist ganz, bin ich sicher, das ist rübergekommen, das hat der Petrus gemerkt. Dieser Blick hat ihn herausgeholt. Und Jesus schaut seine Freunde immer mit diesem liebevollen Blick an. Jesus schaut dich immer mit diesem liebevollen Blick an, wie er damals Petrus angeschaut hat. Immer. Egal was war, egal wie tief, egal wie arg wir ihn verleugnet haben, egal wie weit wir uns von seinem guten Wort entfernt haben. Jesus schaut uns immer mit diesem liebevollen Blick an. Und diesen Blick kann Petrus nicht ausweichen, will er auch gar nicht ausweichen. Diesen Blick braucht er. Diesen Blick brauchst vielleicht auch du. Ich finde diese Passionszeit ist so ein Blick auch nochmal, oder möchte es mal so verstehen, so ein Blick von Gott. Weil da beschäftigen wir uns intensiv mit dem Leiden und Sterben Jesu, mit dem, dass Jesus uns liebt, was er für uns getan hat. Mit in der Passionszeit, an Karfreitag vielleicht auch, in dieser Zeit herum, hören wir diese liebevolle Worte Jesu. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hörst du diese Worte? Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Siehst du das, was Jesus für dich getan hat? Es wird sehr schön in einem Psalm beschrieben. Guck mal, Psalm 103, da heißt: Barmherzig und gnädig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Er beschuldigt uns nicht endlos und bleibt nicht immer zornig. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Liebe zu allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Alles das ist steckt drin in diesem Blick Jesu, als er Petrus anschaut und ihm in diesem Augenblick, glaube ich, vergibt. Vielleicht schaut Jesus dich gerade auch so an. Nein, nicht Jesus sieht dich auch so an. Nicht vielleicht. Jesus sieht dich auch so an. Siehst du es? Vielleicht brauchst du es auch besonders wie der Petrus gerade. Sagen, oh, das ist was Tolles, so angeguckt zu werden von Jesus. Noch was, der Petrus flieht, heißt es da. Er flieht raus aus der Situation, er geht weg. Er braucht jetzt Abstand, klar. Und das können wir auch, wir können uns bewusst von Situationen verändern. Weggehen. Da, wo wir merken, das sind Punkte, oder da ist was in meinem Leben, das passiert immer wieder, da falle ich immer wieder hin, da bin ich immer wieder ungehorsam. Und dann war mir so im Kopf, es gibt doch ein Bibelvers, wo es heißt, flieht von, und dann wusste ich aber nicht mehr von was. Dann habe ich nachgeguckt in der Konkordanz und dann sogar 3-4 Verse gefunden. Nämlich 1. Korinther 6,18, flieht die Unzucht, schreibt der Paulus da. Fliehet den Götzendienst. Auch die Korinther, die haben es gebraucht wohl. Fliehet den Götzendienst. Im 2. Timotheus, fliehet den Lüsten der Jugend. Und in Jakobus 4 heißt es mal, auch ein Fliehen in gewisser Weise widerstehe dem Teufel, so flieht er von euch. Der Petrus musste da raus aus dieser Situation, hat gemerkt, ich schaff's hier nicht zu bestehen. Und dann ging er weg. Solche Situationen gibt es für uns vielleicht auch, wo wir merken, da schaffe ich es einfach nicht, meinen Glauben zu leben. Ich weiß noch, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, ist auf dem Land, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, da geht man, wenn man 16 ist, eigentlich zur Feuerwehr. Das ist ganz normal. Und wenn man nicht geht, muss man Feuerabgabe oder sowas bezahlen. Und ich weiß noch, wie ich da irgendwas geholfen habe zu Hause und dann überlegt habe, oh, soll ich da hin, soll ich nicht da hin? Und ich hab für mich gewusst, wenn ich da hingehe, weil die sind wie überall wahrscheinlich bekannt, auch nicht nur Feuer zu löschen, sondern auch Durst und so zu löschen. Manche Feuer werden hier wahrscheinlich nicht, weiß es nicht. Aber ich wusste, wenn ich da hingehe, ich glaube nicht, dass ich da meinen Glauben bestehen kann. Bin dann nicht hin, gut, bin dann auch nach Liebenzell und so, von daher. Aber dann gibt es vielleicht auch Dinge, wo ich sage, okay, das mache ich einfach nicht. Vielleicht ist es nötig, falls das überhaupt geht, weiß ich gar nicht, irgendwelche Fernsehkanäle zu sperren, zu sagen, dass ich da nicht mehr dazukommen kann, aus Versehen vorbei zappen. Oder dass ich bestimmte, ja, vielleicht ist es auch nötig zu sagen, ich muss einen Kreis von Menschen, der mir eigentlich lieb und wichtig ist, irgendwie, aber wo ich nie das nicht schaffe, meinen Glauben zu leben, ist vielleicht auch mal dran zu sagen, ich ziehe mich da ein bisschen zurück. Petrus zieht sich zurück aus dieser Gefahrenzone. Und das hilft ihm, in seinem Leben voranzukommen. Und Petrus flüchtet ja sozusagen aus der Gefahrenzone und ein paar Wochen später endet seine Flucht genau genommen bei Jesus. Als sie da am See Genezareth fischen und nichts gefangen haben die ganze Nacht und am Ufer stehen und sagt, habt ihr was, Kinder, habt ihr was zu essen? Und die sagen, nee, nichts gefangen. Werft es auf der anderen Seite aus und dann einer auf die Idee kommt und sagt, ist das vielleicht Jesus? Und dann ist der Petrus derjenige, der alles zusammenpackt und ins Wasser springt und Jesus entgegenschwimmt. Der ist bestimmt gekrault und hat geguckt, so schnell wie möglich bei Jesus zu sein. Da ist er hingeflohen zu Jesus und dann war er am Ufer. Steht leider nicht, was die dann geredet haben, bis die anderen gekommen sind. Aber er flieht und die Flucht endet bei Jesus. Ja, das ist das Hinzufliehen, fliehen zu Jesus. Raus aus dem, wo die Gefahr ist. Und ein letztes noch, Petrus weint bitterlich. Hier heißt es, da ging Petrus hinaus und weinte voller Verzweiflung. Petrus, heißt in Luther, Petrus weinte bitterlich, weinte über sich selbst, weil er gedacht hat, das mache ich nie. Er hat gesagt, nie würde ich dich verleugnen, Jesus, ich bleibe immer bei dir. Und jetzt ist es doch passiert. Und er weint über sich, über das, dass er tatsächlich doch so sein kann, wie er dachte, dass er nie sein kann. Dass er zu Dingen fähig ist, was er sich nie hat vorstellen können. An diesem Abend zerbricht in dem Petrus diese Selbstgerechtigkeit, diese Selbstsicherheit. Und das lässt so da diesen hartgesottenen, erprobten Petrus nicht kalt. Er weint hemmungslos, bitterlich, voller Verzweiflung, wie auch immer die Übersetzungen sind. Müssen es immer Tränen sein? Ich weiß es nicht. Aber ein Erschrecken über sich selber und über das, wozu man ja doch dann vielleicht fähig ist, ich glaube, das braucht es. Ohne das, dass man wirklich darunter leidet, unter dem, wozu man wohl doch fähig war, ist wahrscheinlich Veränderung schlecht möglich. In der Predigt sagt mal einer zu diesem Punkt, eine tiefe Trauer ist nötig, nicht um die göttliche Gerechtigkeit zu erfüllen. Kein See voller Tränen könnte das. Es geht nicht bei Tränen drum und bei Traurigkeit drum, Gott damit umzustimmen. Aber als Zeichen dafür, dass eine wirkliche Umkehr passiert ist. Eine wirkliche Umkehr, eigene Schuld erkennen, das geht nicht mit einem Lächeln. Das geht nicht oberflächlich und mal so nebenbei. Das nimmt einen mit. Und dann heißt es ja weiter, tiefe Trauer über die Sünde macht die Sünde in Zukunft weniger erstrebenswert. Nochmal, eine tiefe Traurigkeit ist nötig, nicht um die göttliche Gerechtigkeit zu erfüllen, aber als Zeichen dafür, dass eine wirkliche Umkehr passiert ist. Tiefe Trauer über die Sünde macht die Sünde in Zukunft weniger erstrebenswert. Und bei Petrus hat diese Erfahrung, soweit wir wissen, gewirkt. Bei Petrus hat es wirklich geholfen. Wir lesen nirgends mehr, dass Petrus irgendwann Jesus verleugnet hat. Im Gegensatz dazu, Petrus, so vehement, wie er da an dem Feuer und in dem Hof gesagt hat, ich kenne den nicht, will verflucht sein, wenn ich den kenne, so vehement hat er dann später Menschen eingeladen zu Jesus und hat gesagt, glaubt an Jesus, kommt zu ihm, er ist für euch gestorben, er ist auferstanden, Gott hat ihn geschickt. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal über dich selber geweint hast und traurig warst über das, wozu du wirklich fähig bist. Aber es zu sehen, toll zu sehen, wie der Petrus da wieder rausgegangen ist. Und vielleicht bist du jetzt jeden Schritt auch ein Stück weit mitgegangen für dich selber. Es ist ja zu sehen, genial, was Jesus am Ende aus Petrus machte. Er wurde der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde baut, wie Jesus es gesagt hat. Petrus ging diesen Weg durch dieses Tal alleine. Er ging alleine rein. Das machen wir auch. Also wenn jemand von uns jetzt hier sitzt und sagt, oh, eigentlich die Geschichte von dem Petrus, das trifft mich genau. Es kann sehr gut sein, dass die drumherum sitzen, das gar nicht wissen. Weil das, der Weg in die Tiefe und in die Ferne von Gott, das geht allermeist alleine. Heimlichkeiten sind da echt ein Problem. Der Petrus ging alleine und das machen wir auch. Aber der Petrus musste auch wieder alleine sozusagen raus, bis er dann zu Jesus kam. Aber das müssen wir nicht. Im Gegensatz zu Petrus müssen wir nicht allein wieder raus aus dieser Ferne von Gott, aus dieser Tiefe, sondern wir dürfen andere um Hilfe bitten. Wir dürfen auf Menschen zugehen, die Christen sind, denen wir vertrauen und ihnen das anvertrauen, miteinander beten und miteinander diese Schritte gehen. Petrus hat gesagt, das mache ich nie. Vielleicht gibt es in unserem Leben, in deinem Leben auch Dinge, wo du gedacht hast, das mache ich nie und dann ist es doch passiert. Ich finde es ermutigend zu sehen, wie der Petrus wieder da rauskommt aus diesem Tiefpunkt und wie der Petrus wiederhergestellt wird, wie er Vergebung erlebt. Das ist was Wunderbares. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du jedem Menschen ganz nahe bist. Und du bist voller Liebe. Und so guckst du uns auch an, so siehst du uns an. Das willst du uns spüren lassen, uns sehen lassen. Ich danke dir, dass du weißt, wie es jedem Einzelnen geht und wie wir es vielleicht brauchen, ganz neu wieder diesen Blick zu kriegen oder diesen Blick aufzunehmen von dir, dass du uns liebst. Herr Jesus, schenk du da, wo Menschen wirklich in der Not sind, wo Menschen geistlich auch vielleicht in der Not sind, wo Menschen das nachvollziehen können, wie es dem Petrus ging, so richtig im eigenen Leben, im eigenen Leib. Hilf du auch da wieder raus, Herr Jesus. Danke, dass du gnädig und geduldig und treu bist und barmherzig. Das ist das, wovon wir leben, ohne das könnten wir nicht sein. Danke dafür, Herr. Und danke, dass wir in dieser Passionszeit und auch jetzt dann in der Karwoche, Karfreitag, etwas mitnehmen dürfen wieder und was erspüren dürfen von deiner Liebe zu uns. Und dann auch, dass wir was erleben dürfen an Ostern, der Auferstehung, dass von dem, dass du auferstanden bist und dass wirklich Veränderung möglich ist, dass Situationen sich grundlegend verändern. Und darum bitten wir dich. Danke, Herr, dass du uns ganz nahe bist und weißt, was jeder braucht. Amen. Wir singen das nächste Lied miteinander.